Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, hier die Predigt zu halten. Mein Name ist ja schon genannt worden, ich bin Emanuel Krenz, 33 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder, bin jetzt seit 9 Jahren Pastor und seit 2,5 Jahren in Bad Alsen. Vorher war ich 6 Jahre im Hohen Norden, bei Itzehoe in der Nähe, Hohenlockstedt, so heißt der Ort. Und jetzt glücklich in Bad Alsen, vorher auch glücklich, aber es ist einfach eine schöne Gemeinde, ich fühle mich sehr wohl. Und ich finde, es ist auch ein großer Schatz, im Ostwestfalen-Lippe-Kreis herumzukommen. Also ich genieße das wirklich, das zu machen, wie, was ich jetzt mache, und zwar einen Kanzeltausch, in andere Gemeinden reinzukommen, sie kennenzulernen, zu sehen, die Gebäude zu sehen, die Menschen zu erleben, wie Gottesdienst gefeiert wird. Und ich habe ja gesehen, dass ihr auch davon profitiert, andere Gemeinden anzuschauen. Ich finde, das ist ein Schatz, ein Reichtum, den man heben kann, den man heben sollte als Gemeinde, sich inspirieren von anderen Gemeinden, inspirieren zu lassen. Und von daher bin ich wirklich auch froh, heute hier zu sein. In Bad Alsen, ich bin darum gebeten worden, auch ein bisschen was zu Bad Alsen zu sagen. Also in Bad Alsen haben wir im Moment eine sehr spannende Phase. Dass ich jetzt seit 2,5 Jahren da bin, ist ja auch an sich auch noch spannend für die Gemeinde gewesen. Inzwischen kennen sie mich schon so ein bisschen. Aber jetzt in dem letzten Jahr haben wir eine Zukunftswerkstatt gestartet, wo es darum ging, die Frage zu stellen, was will Gott für uns als Gemeinde, wohin will er mit uns gehen, wie sollen wir ihm dienen im Ort, vor Ort, aber auch als Gemeinde untereinander. Und wir haben den Eindruck gehabt, dass er uns sehr gute Antworten gegeben hat auf diese Frage und dass wir jetzt so 4 verschiedene Berufungen, 4 verschiedene Schwerpunkte herausgefunden haben. Und nun in diesem Jahr 2020 überlegen, wie wir dieser Berufung Gestalt geben. Also wie wir unserer Berufung entsprechend auch leben und Gemeinde gestalten. Aber ich habe herausgefunden, ihr seid auch in einer sehr, sehr spannenden Phase. So, wie geht's weiter mit den Gemeinderäumen, mit dem Bau? Ihr lasst euch inspirieren. Also auch eine sehr, sehr spannende Phase. Ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Ich bin ja zum ersten Mal jetzt hier zum Predigen hier. Ich bin aber schon mal hier gewesen, das ist 2 Jahre her. Da war Karl Alfred noch hier, 2 Jahre, ne, passt in etwa. Ich glaube mit dem BU, wir waren aber nicht hier, sondern in der Gegend und mussten irgendwann mal hier hin und dann habe ich das Gebäude auch schon gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum wir hier waren, ob Karl Alfred irgendwas holen wollte, ich weiß es nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall mitgefahren und hatte das Gebäude schon gesehen. Und da war ja auch schon das im Gespräch, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher ist es spannend. Mal gucken, wie es aussehen wird, wenn ich das nächste Mal komme. Nun, ich habe was mitgebracht an Thema und auch an Bibeltext. Der Bibeltext ist ja jetzt eben schon vorgelesen worden, auf Farsi und Portugiesisch. Er war ja auch angeschlagen. Ich werde den gleich auch nochmal abschnittsweise in 3 Abschnitten nochmal auf Deutsch vorlesen, nach der Luther-Übersetzung. Aber ich muss euch eigentlich schon enttäuschen. Ich habe euch eigentlich nichts Neues zu sagen. Also das, was ich sage, davon gehe ich aus, das habt ihr schon gehört und von daher ist da eigentlich dem nicht viel was hinzuzufügen. Und das ist eigentlich auch die Botschaft, Christus, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. In Jesus Christus ist alles gesagt, ist uns auch alles gegeben, was wir brauchen zum Leben und zum Sterben, für unsere Hoffnung, für unser Dasein, für das Finden unserer Berufung. Jesus Christus ist alles. Das ist das Thema. Und deshalb will ich nicht nur anfangen damit, dass ich nichts zu sagen habe, sondern so will ich auch das nicht beenden, sondern natürlich ist es wertvoll, sich diese Botschaft auch nochmal neu sagen zu lassen, sie nochmal neu zu hören und sich immer wieder dessen bewusst zu werden, ja, Christus ist alles, was wir brauchen. Von daher habe ich doch noch was zu sagen. Keine Angst. Ich möchte gerne den ersten Abschnitt vorlesen und unter der Überschrift Jesus ist dein sicherer Halt. Kolosser 2, 1 bis 7. Genau, Jesus ist dein sicherer Halt. Ich will euch nämlich wissen lassen, schreibt Paulus, welchen Kampf ich für euch führe und für die in Laodicea und für alle führe, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Paulus schreibt, dass er für die Gemeinde kämpft. Im Gebet, er kämpft für sie, im Glauben, er kämpft für sie, dass er sie vorbringt vor Gott. Und er tut das, obwohl er die Gemeinde persönlich gar nicht kennt. Er schreibt ja an viele Gemeinden, vor allen Dingen auch an Gemeinden, die er selber gegründet hat, die er selber besucht hat. Aber hier in Kolosse ist das anders. Einer seiner Freunde, der Epaphras, der hat die Gemeinde dort gegründet und er hatte noch keine Möglichkeit, sie zu besuchen, kannte sie gar nicht und kannte sie nicht von Angesicht. Und doch kämpft er für sie im Gebet und indem, wie er auch hier schreibt und wie er ermutigt, dass sie beim Glauben bleiben, dass sie bei dem bleiben, was sie gelernt haben, was sie erfahren haben, was sie angenommen haben. Und so könnte ich mir vorstellen, dass er auch für uns kämpfen würde, für die Gemeinde in Bad Aldens, für die Gemeinde hier in Halle, weil er uns ja auch nicht von Angesicht kennt. Und trotzdem ist das, was er hier schreibt, für uns wichtig, um zu erfahren, worum es ihm geht im Evangelium, worum es ihm geht in unserem Glauben, auch in dem Glauben von den Personen, die er nicht kennt. Und warum kämpft er nun, könnte man sich fragen. Was hat er denn dazu zu bekämpfen? Es ist so, dass Nachrichten von Kolosse an ihn gelangt sind und er hat erfahren, dass die Gemeinde dort verunsichert war. Dass die Glaubenden der Gemeinde verunsichert wurden. Und ich denke, das gibt es damals wie heute, Verunsicherungsfaktoren. Verschiedene Dinge, Phasen innerhalb eines Gemeindelebens, wo man vielleicht auch nochmal neu ins Fragen kommt, wer sind wir, was sind wir, wozu sind wir, was gibt Halt. Ich habe eben davon erzählt, dass wir in Bad Aldensen diese Zukunftswerkstatt gemacht haben. Es war für mich ein Angang, das zu wagen, diese Zukunftswerkstatt in Gang zu setzen, weil ich habe nämlich auch andere Erfahrungen gemacht mit solchen Visionsprozessen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, solche Visionsprozesse. Das war so, ich würde sagen, so vor 10 Jahren war das so ein Trend innerhalb der Gemeinden, dass eben gefragt worden ist, wozu sind wir da? Und ich habe das Gefühl, auch manche Gemeinde ist dadurch verunsichert worden, weil nämlich diese Frage geknüpft worden ist an der Existenzberechtigung. Also, wenn ihr diese Frage nicht beantworten könnt, dann habt ihr letztlich kein Recht zu existieren. Und in der Gemeinde, wo ich vorher war, bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, weil ich nämlich, als ich dort angefangen habe, lief gerade eine Zukunftswerkstatt und zwar schon über 3-4 Jahre. Und sie kam nicht zum Ende, kam nicht irgendwie zu einem Ergebnis. Und da habe ich das so richtig gespürt, diese Verunsicherung darüber. Ja, was ist es denn nun? Wofür sind wir denn da? Die Frage ist nicht beantwortet worden und da war die Gemeinde verunsichert. Es gibt auch andere Faktoren, wie Gemeinde verunsichert werden kann, wenn man zum Beispiel in Kontakt kommt mit unterschiedlichen anderen Gemeinden. Wenn jetzt zum Beispiel vor Ort sich eine neue Gemeinde gründet, ganz lebendig, ganz aktiv, zieht die unsere Gemeindeglieder weg, unsere Jugend? Auch ein Grund der Verunsicherung. Aber ich denke auch die Phase, die ihr jetzt so gerade durchmacht, ich kenne ja die Gemeinde, eure Gemeinde jetzt auch nur bruchstückhaft von dem, was ich jetzt an Eindrücken bekommen habe von heute Morgen. Aber auch solche Fragen wie Bau, Grundstück, Genehmigungen, Finanzierung, diese Perspektiven, die sich damit auch verbinden, auch das kann über kurz oder lang verunsichern? Kann eine Gemeinde auch nochmal durcheinander bringen? Und in solchen Situationen, da ist es gut, sich auf das zurückzubesinnen, was wirklich Zentrum, was Kern des Glaubens und von Gemeinde ist. Und das macht Paulus hier an dieser Stelle. Er rückt seinen Fokus ganz klar auf Jesus Christus. Er ist das Zentrum unseres Glaubens und er ist auch das Zentrum einer jeden Gemeinde, auch dieser Gemeinde. Und wenn diese Gemeinde unterwegs ist, jetzt so ein großes Projekt in Angriff zu nehmen, natürlich mit der Perspektive zu wachsen, dass es sich verdoppelt, das wäre ja Wunder, das wäre ja toll, Gott wäre zu preisen darüber. Aber wenn Schritte unternommen werden, dann will ich auch euch dazu ermutigen, immer wieder Jesus Christus in den Fokus zu nehmen. Wie viele Fragen werden gestellt? Ja, was für eine Farbe sollen die Fliesen haben? Oder die Wände? Oder dreifach verglast, zweifach, also was alles, oder die Lampen, ja, an der Lampen können schon Gemeinden zerbrechen, habe ich mal mir sagen lassen, an der Auswahl der Lampen. Ne? In solchen Phasen, erinnert euch immer wieder dran, was Zentrum des Glaubens eurer Gemeinde ist, es ist Jesus Christus. In der Gemeinde damals in Kolosse, was war dort der Faktor, der sie verunsicherte? Es waren fremde Lehren, es waren Irrlehren, die reingekommen sind. Da waren ein paar Leute, die waren besonders schlau, muss man vielleicht sagen, sie kamen von der griechischen Philosophie und die haben Sonderlehren mit hineingebracht. Dass man besondere Erfahrungen machen muss, der Erleuchtung, der Erlösung, dass man Gott auf eine besondere Art und Weise erleben muss, die eben andere noch nicht hatten. Und da hat gemerkt, wie Paulus die Gemeinde verunsichert worden ist und von Christus abgelenkt worden ist. Und so erinnert er sie an das Zentrum und er macht es durch zwei tolle Bilder. Ich habe das auch hier mitgebracht. Und zwar durch das Bild des Fundamentes. In ihm seid ihr fest gegründet, in Jesus Christus. Und in ihm seid ihr auch verwurzelt wie ein Baum. Das Bild des Baumes. Ich finde, das sind tolle Bilder. Wenn ihr baut, sage ich mal, dann braucht ihr auch ein festes Fundament. Wenn man das nicht hat, dann sackt es ab. Wir haben selber auch gekauft ein Haus von 1910, haben das Bodenniveau, weil es relativ hoch war und wir Feuchtigkeitsprobleme hatten, haben wir das abgesenkt. Wir hatten auch einen Bagger da, mein Schwager hat gebaggert. Er hat gebaggert und gebaggert und dachte, hat nicht mal das richtig Spaß gemacht, man merkte das. Und dann sagte ich, lass uns doch mal gerade mal gucken, wie weit das Fundament runtergeht. Und dann hatten wir so einen Metallstab, so einen Monierstab genommen und dann habe ich den mal versucht, so reinzuklopfen und zu gucken, wo das Fundament ist. Und dann merkte ich, aha, es ist gar nicht so wie in der Bauzeichnung von 1910. Das Fundament, das lag da inzwischen und so tief war es schon. Dann hat mein Schwager es schnell wieder zugemacht. Wir haben es dann unterfangen, haben das dann nochmal aufgefangen. Also ist nichts passiert. Aber wie wichtig ist das, ein festes Fundament zu haben? Und euer Fundament in allen Fragen des Baus und in allen Fragen der Gemeinde, in dem, was ihr vorhabt, ist Jesus Christus. Und in ihm seid ihr verwurzelt. Aus ihm zieht ihr die Energie, die ihr braucht, den Lebenssaft, den ihr braucht für euer Gemeindeleben, für euer privates Leben, für euer geistliches Leben. Da kommen die Nährstoffe hin, her. Und das schützt euch vor Stürmen. Wenn ein Baum nicht gut verwurzelt ist, dann kommt Wind und schmeißt ihn um. Deshalb verwurzelt euch in Jesus Christus in allen Fragen, die kommen und Verunsicherungen. Wir gehen weiter. Unter dem zweiten Punkt, Jesus ist alles, was du brauchst, lese ich die nächsten Verse. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Paulus hatte Angst darum, dass sich die Kolosser hier einfangen lassen von diesen Lehren, von diesen fremden Lehren. Und das Wort, das hier übersetzt wird mit einfangen, das ist im griechischen Original ein Wort, ja genau, das sieht man schon, ist im griechischen Original ein Wort aus der Kriegsführung und bedeutet Menschenraub. Zum Ziel der Sklaverei. Und es wird an manchen Stellen auch mit Kidnapping übersetzt oder mit Kindesentführung. Also hier geht es um Kidnapping. Paulus sagt, lasst euch nicht einfangen. Passt auf. Achtet darauf, wer da ist und steigt nicht ins Auto von fremden Leuten. So wie man das vielleicht Kindern beibringt. Ja? Passt auf, dass ihr euch nicht einfangen lasst. Ich will es gar nicht, ich habe ja 3 Kinder, ihr habt die ja vielleicht eben hier am Anfang gesehen. Ich will es mir gar nicht vorstellen, wie das Gefühl eines Elternteils ist, wenn es erlebt, ein Kind ist entführt worden. Und so dieses Gefühl ist das, was Paulus hier hatte, als er davon erfahren hat, wie die Christen von Kolosse verunsichert wurden durch diese fremden Lehren. Denn es hatte sich etwas eingeschlichen, und zwar diese, man könnte es vielleicht Christus und Theologie nennen. Die Leute haben gesagt, ja, es ist doch gut, es ist doch Christus, es ist doch gut, Jesus war ein toller Mensch, hat es gut gemeint, aber eins fehlt dir noch. Eins fehlt dir noch, die Erleuchtung, die Erlösung. Und diese, ich sag mal so, diese Tendenz, die kann man auch heute noch an manchen Stellen, auch in manchen Meinungen, theologischen Meinungen erkennen, dass Christus zwar gut ist, aber dir fehlt noch das eine oder andere. Wie kann man dann auch davon ausgehen, dass in Christus schon alles gegeben ist, könnte man vielleicht so, könnte argumentiert werden. Ich denke, das ist gar nicht so weit weg von dem, was in der Gesellschaft heute angesehen ist. Und zwar, dass man doch Kompromisse schließen sollte. Da wird gesagt, ach, wenn Jesus heute gekommen wäre, der würde, glaube ich, gar nicht mehr so darauf bestehen, dass er der Einzige ist, dass er der Weg, der eine Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Der würde doch den Dialog suchen mit den anderen Religionen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, jetzt in der CSU war gestern oder vorgestern in den Nachrichten ist jetzt zum ersten Mal ein muslimischer Bürgermeister ernannt worden. So, wo ich so dachte, was heißt das C? Also irgendwas muss es ja noch bedeuten. Ach komm, ist doch ein toller Kerl, ist doch ein toller Bürgermeister. Mag auch sein, dass er moralisch in Ordnung ist, aber was bedeutet das C? Ach, wenn Jesus heute da wäre, der würde doch tolerant sein. Wenn er das nicht wäre, was würde dann passieren? Dann würde er doch... Ja, dann würde er doch keinen Anklang finden, dann hätte er doch gesellschaftliche Probleme. Da würde er wenig Erfolg haben, da würden nur ihm wenige nachfolgen und da würde er vielleicht als Fundamentalist verspottet werden, verurteilt werden, getötet werden. Ja, genau das ist doch passiert. Also ich bin der festen Überzeugung, wenn Jesus heute hier auf der Erde wäre, dann wäre er in seiner Botschaft noch genauso klar wie damals, dass er der Einzige ist, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Deshalb, lasst euch nicht einfangen, lasst euch nicht verführen von irgendwelchen Meinungen, die euch davon abbringen lassen wollen, dass Jesus Christus der Einzige ist, den ihr braucht. Der Weg zum Heil, der Weg zum Vater und dass diese Christus und Geschichten, also da, wo man vielleicht noch etwas anderes erleben muss, noch was anderes mitbringen muss, dass das keine Macht haben darf, euch von Christus wegzuführen. Denn das tut es. Es führt von Christus weg. In Jesus Christus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das steht hier in dem Text, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Paulus toppt das noch damit, dass er sagt, und wir haben Anteil an dieser Fülle. Was für eine große Zusage, was für ein großes Versprechen. Nicht nur, dass Gott es so entschieden hat für sich in einem Menschen, der so gelebt hat wie wir, der geboren ist, der Hunger hatte, der müde war, der gestorben ist, dass dort seine Fülle leibhaftig wohnt, dass wir in ihm die Herrlichkeit sehen, Gottes, sondern dass wir auch noch Anteil daran haben, wenn wir eben uns an Jesus dranhängen. Das heißt, wenn man auf Christus sich beschränkt, wenn man sagt, ich brauche Christus, sonst nichts, dann ist das keine Beschränkung. Im Gegenteil, in ihm ist die ganze Fülle. Und du hast Anteil an dieser Fülle, wenn du dich an Jesus dranhängst. Keine Beschränkung, ist nichts Minderwertiges. Nichts, was du verpasst, nichts, was du verlierst, nichts, was du dann nicht hättest. Du hast die Fülle, du hast alles in Jesus Christus. Und das Wichtigste ist, dass du Rettung hast, dass du Heil hast. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Jesus ist deine Rettungsgarantie. Ich lese die weiteren Verse ab, Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Hier sind vier Bilder, die erstmal so ein bisschen zusammenhangslos erscheinen mögen. Habt ihr die auch vier Bilder mitgebracht? Von dem einen lieber kein Bild. Die Beschneidung. Was haben diese Bilder gemeinsam, könnte man sich fragen. Nun, es ist so, dass bei der Beschneidung, also Beschneidung ist ja heutzutage im christlichen Kontext ja jedenfalls religiös gesehen kein Thema mehr. Damals war das ein Thema, da war dann die große Frage, sollen sich diejenigen, die jetzt keine jüdische Abstammung haben und doch zum Glauben kommen, sollen die sich beschneiden lassen, ja oder nein? Das war eine große Frage. Aber heutzutage, gut, es gibt auch noch andere Religionen, da ist es halt eben religiös motiviert. Heutzutage bei uns eher dann medizinisch, wie auch immer. Aber eins ist besonders, und das verstehen die Leute damals, oder haben die Leute damals verstanden, und das verstehen wir auch heute noch. Die Beschneidung ist einmalig und endgültig. Wenn das ab ist, dann ist es ab. Moderne plastische Chirurgie könnte da noch was machen, aber damals war das klar. Das ist ein Bild dafür, dass es einmalig ist und endgültig. Und genauso ist es auch mit dem Tod, jedenfalls irdisch gesehen, diesseitig gesehen, ist mit dem Tod alles aus. Es ist endgültig. Es ist einmalig. Natürlich haben wir die Hoffnung auf ewiges Leben, das ist klar, aber der irdische Tod ist einmalig und endgültig. Und die Taufe ist auch einmalig und endgültig. Jedenfalls so auch meine Ansicht auch auf die Taufe. Also ich bin keiner, der sich vorwerfen lässt, Wiedertäufer zu sein, obwohl ich Freikirchler bin. Da sage ich immer, nein, wir taufen nur auch von der FEG aus, wenn die Taufe von demjenigen, der die Säuglingstaufe erfahren hat an sich, wenn die ungültig ist. Wenn er sagt, sie ist ungültig, die gilt nicht, dann taufen wir nicht wieder, sondern wir taufen einmalig, endgültig. Und auch der Schuldbrief, der getilgt ist, finde ich, ist auch ein tolles Bild dafür, für die Einmaligkeit und Endgültigkeit, für das, was wir in Jesus Christus haben. Ich weiß nicht, wie das ist, wer hier unter uns oder wer von euch Schulden hat. Also wir haben uns vor 4,5 Jahren unser Auto gekauft, also finanziert, mit dem wir hier gekommen sind, und mussten dann eben Kredit abschließen. da haben wir Schulden. Wir haben diesen Kredit werden wir jetzt in einem halben Jahr abbezahlt haben. Und dann wird uns der Fahrzeugbrief zugeschickt. Davor haben wir den nicht. Den hat die Bank. Das heißt, wir könnten das Auto nicht verkaufen. Damit, falls wir auf den Gedanken kommen und das irgendwie bei eBay Kleinanzeigen einstellen oder so, könnte die Bank kommen und sagen, und sie merkt irgendwie Halterwechsel, hier, uns gehört das Auto, wir haben den Brief, den Fahrzeugbrief. Und sobald die mir den zuschicken, kann die Bank nicht mehr kommen. Dann kann ich damit machen, was ich will, dann kann ich das verkaufen. Und wir haben, wie gesagt, ja auch in Bad Alsen ein Haus gekauft und auch dort mussten wir natürlich das finanzieren und da gibt es ja das Grundbuch, den Grundbucheintrag dann der Bank, da steht dann eben, das ist irgendwie vertraglich geregelt, dass wenn wir nicht mehr nachkommen mit unserer Tilgung, mit unseren Zinsen, dann hat die Bank das Recht, das zwangs zu versteigern. Aber es wird irgendwann der Tag kommen und bei meinen Eltern war das vor ein paar Jahren, war das der Fall. Da war dann abbezahlt und da wurde dieser Grundbucheintrag getilgt, wurde herausgestrichen. Es wurde etwas Neues reingeschrieben. Und dann hat die Bank eben keine Möglichkeit mehr hinzugehen und zu sagen, ja, aber ihr gefällt uns nicht oder die Nase ist zu kurz oder was weiß ich. Die hat keine Macht mehr, die Bank. Es ist aus. Es ist vorbei. Einmalig. Und endgültig. Und Paulus verwendet hier dieses Bild des Schuldscheins, des Schuldbriefes, der getilgt ist, der zerrissen ist, ans Kreuz geheftet. Und ich mag das so ein bisschen bildlich auch darstellen. So, ich habe hier mal was mitgebracht hier. Und was Jesus gemacht hat am Kreuz, und deshalb können wir sagen, Jesus ist alles, was wir brauchen. Er hat diesen Schuldschein zerrissen. Ein und für alle Mal. Er ist kaputt. Der Schuldschein ist kaputt. Da kann keiner mehr kommen und sagen, euch fehlt noch aber Folgendes, dir fehlt noch aber Folgendes. Ist schön und gut, was du erlebt hast, aber das fehlt dir noch. Nein, der Schuldschein ist zerrissen. Er ist kaputt. Das, was gegen dich gesprochen hat, ist Vergangenheit. Dafür hat Jesus Christus bezahlt. Die Leute in Kolosser, die haben sich verunsichern lassen, haben gedacht, doch, vielleicht gilt das ja nicht. Nein, Paulus spricht es denen damals zu und ich will es auch euch heute zusprechen. Wie gesagt, nichts Neues, aber nochmal eine Vergewisserung, eine Ermutigung. Lasst euch nicht einfangen von irgendetwas. Es ist alles gegeben. Christus ist alles. Amen. Ich möchte noch beten. Unser Gott und Vater, ich danke dir dafür, dass du das einerseits natürlich in Christus damals vollendet hast. Als Jesus sprach, es ist vollbracht, da war es vollbracht. Da war unsere Schuld, wo wir damals noch nicht lebten, meine Schuld war getilgt. Und ich danke dir, Herr, für den Glauben, den du mir geschenkt hast, den du uns geschenkt hast, dass wir das annehmen, dass wir darin verwurzelt sind, dass wir darin gegründet sind und sein sollen und uns nicht verunsichern lassen sollen, nicht den Glauben rauben lassen sollen. Denn du bist alles, was wir brauchen. Und ich bitte dich, Herr, für diese Gemeinde, für jeden Einzelnen, dass du immer wieder in deiner Gegenwart spürbar bist, dass du deine Gegenwart verdeutlichst, dass du da bist und dass du alles getan hast, dass in dir die Fülle ist. Führe du jeden Einzelnen durch Zeiten der Verunsicherung, wo wie bei der Jahreslosung ja gerufen werden, geschrien werden könnte, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Herr, hilf uns durch diese Zeiten des Zweifels, des Unglaubens hindurch. Schenk uns neuen Glauben, dass wir auf dich und auf dich allein vertrauen. Denn das bist du, Herr, vertrauenswert unsere Garantie. Ein und für alle Mal hast du alles getan. Und dafür seist du gelobt, seist du gepriesen und ich danke dir, Herr. Und ich weiß, du bist bei uns. Amen.